Homo narrans. Warum wir Menschen uns Geschichten erzählen. Der Storytelling-Podcast, in dem wir all den faszinierenden Facetten der menschlichen Kommunikation auf den Grund gehen. Mit den Werkzeugen der Wissenschaft, aus der Perspektive von Kunst und Kultur und mit ganz viel Praxiserfahrung unserer Gäste.
Wie ihr seht, können wir uns sehen. Und für diejenigen, die den Podcast über ihre üblichen Kanäle hören, man kann uns sehen, nämlich über YouTube. Alle anderen begrüße ich auch ganz herzlich zu unserer mittlerweile dritten Folge des Podcasts Homo narrans, in der wir uns in einem ganz besonderen Ort befinden, nämlich in einer Ausstellung der DASA, der Arbeitsweltausstellung. Was genau das ist und wie der Titel sich zusammensetzt, das werden wir nämlich noch ausführlich behandeln. Und ich habe zwei wunderbare Gäste hier, die sich auch gleich vorstellen wollen und die uns ganz viel über das Thema Storytelling in Ausstellungen und Museen erzählen können. Und genau das ist unser Thema heute. Das heißt, wir gehen heute raus aus der Theorie, die wir in den letzten zwei Folgen hatten, über den Homo narrans an sich, über das Narrative Paradigm, was wir uns angeschaut haben, und schauen, wie eigentlich Storytelling umgesetzt werden kann. In diesem Fall in Ausstellungskontexten. Und wir haben jetzt eine Folge heute zum Thema, warum sind Museen und Ausstellungshäuser ihrem Wesen nach Storyteller? Und warum müssen sie es trotzdem manchmal erstmal wieder lernen? Das ist so ein bisschen die Frage, die wir uns heute stellen. Und es wird, kleiner Cliffhanger, noch eine zweite Folge geben, die wir heute ebenfalls aufzeichnen. So viel sei der Fairness halber gesagt. Die beschäftigt sich dann mit der Praxis und der Frage, wie lässt sich die Wirkung von Storytelling auf Besucherinnen von Museen und Ausstellungen wissenschaftlich eigentlich erfassen und messen? Das ist so eine Frage, die, glaube ich, alle, die sich mit Storytelling beschäftigen, ungemein interessiert, weil es ja immer wieder auch darum geht, wie effektiv ist eigentlich Storytelling wirklich? Da wird ja viel geschrieben und viel behauptet und die Forschung ist natürlich da besonders interessiert an euren Ergebnissen. Insofern herzlich willkommen bei unserem Podcast, Jana und Sarah, und wer ihr seid, dürft ihr vielleicht gleich einmal selber vorstellen. Herzlich willkommen.
Sehr gerne, danke schön. Magst du starten?
Ja. Genau, neben mir sitzt Jana Habig. Jana hat hier in der DASA vor 10 Jahren ihr Volontariat begonnen, hat zuvor Museum Studies, Medienwissenschaften und Geschichte in Trier und Newcastle studiert. Genau, und seit ungefähr 2016 beschäftigt sie sich sehr intensiv mit dem Thema Storytelling. Damals, genau, hat sie gestartet mit den Vorbereitungen für das Forschungsprojekt, um das es heute geht, zum Thema Storytelling beziehungsweise dessen Wirkung in Ausstellungen. Und im Rahmen dessen promoviert sie auch noch in Museumswissenschaften an der Uni Würzburg.
Genau, dankeschön. Neben mir sitzt Sarah-Louise Rehan. Sarah kam 2019 zur DASA-Arbeitsweltausstellung als wissenschaftliche Volontärin und ist jetzt auch Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie ist seit 2020 auch in dem Forschungsprojekt zu Storytelling in Ausstellungen, was wir seitdem gemeinsam leiten. Und ja, Sarah ist auch Kuratorin einer großen Ausstellungseinheit hier bei uns in der DASA zum Thema Interaktionsarbeit. Mhm. Und davor hat Sarah Kulturwissenschaften, Museumswissenschaften und Ausstellungspraxis in Hildesheim und Oldenburg studiert.
Ganz genau.
Okay. Sehr spannend. Das heißt, ihr versteht sehr viel von dem Thema heute, aber vielleicht eine erste Frage, bevor wir so ein bisschen ins Plaudern kommen. Spielt Storytelling in der Ausbildung im Studium heute schon eine große Rolle?
In den Museumswissenschaften? Mhm. Es geht sehr oft schon auch da rein, inwiefern Narrationen oder auch Szenografie, Dramaturgie durchaus eine Ausstellung gestalten können. Mhm. Ja. Aber es ist jetzt kein Fokus, würde ich sagen. Es geht oft dann eher so um Objektgeschichten zum Beispiel. Also mein Studiengang, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, mein Studiengang war schon auch sehr breit aufgestellt. Wir haben viel auch in Sammlungen, Sammlungen uns angeschaut und Sammlungsmanagement zum Beispiel. Und da geht es dann mehr so darum, verborgene Geschichten aufzuarbeiten. Wie war es bei dir?
Bei mir war es tatsächlich, also ein bisschen praxisorientierter im Master zumindest. Da ging es dann schon auch viel, also zum einen natürlich auch Objektgeschichten waren ein großes Thema, aber auch das Zusammenspiel der verschiedenen Medien in einer Ausstellung. Also sei es jetzt genau das Objekt, was für sich steht, was eine besondere Geschichte an sich erzählt, aber dann auch im Zusammenhang mit Text, mit audiovisuellen Medien etc. Und dass diese Verknüpfung der unterschiedlichen Elemente quasi dann schon so eine Art Narration eben bildet, also in jeder Ausstellung ja schon so eine gewisse ein Narrativ besitzt, in dem jede Ausstellung ein bestimmtes Thema auf eine bestimmte Art und Weise behandelt.
Ja.
Also genau, keine Ausstellung ist objektiv, jede Ausstellung ist bestimmt durch die MacherInnen, die dahinter stehen. Genau. Und jedes Thema kann ja auch ganz unterschiedlich behandelt werden tatsächlich.
Mhm. Genau. Bei mir im Master war das Thema Partizipation auch schon sehr stark, also so Community-based Ausstellungen.
Mhm.
Und da ging es dann auch mehr so darum, wessen Geschichten werden erzählt in der Ausstellung. Also diese Bottom-up-Erzählungen, dass Menschen selbst gestalten können und so ihre Lebensgeschichten oder das, was sie bewegt, darstellen können oder repräsentiert werden in den Ausstellungen.
Genau.
Das war auch so ein Fokus.
Stichwort Repräsentation ist auch wirklich wichtig und essentiell bei der Ausstellungsarbeit, weil eben wer spricht, wie Jana schon gerade meinte, wer kommt zu Wort, aber auch wer wird überhaupt gezeigt, wer wird repräsentiert in dem Falle. Genau, da gab es ganz lange auch ein Machtungleichverhältnis, nenne ich es mal, besteht immer noch.
Genau. Ja, das kenne ich auch.
Ja.
Okay, sehr spannend. Bevor wir jetzt schon noch tiefer reingehen, es juckt ja geradezu schon in den Fingern, direkt weiterzusprechen, möchte ich einfach das Thema nochmal auch für euch als Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer öffnen. Ihr seid ja sicherlich ganz gespannt, wie wir diese Welt des Museums, der Ausstellung erstmal erschließen. Aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie ist euch in vielleicht eurer Kindheit, Jugend das Thema Museum begegnet? Seid ihr mit euren Eltern ins Museum gegangen? Seid ihr überhaupt gerne auch ins Museum gegangen? Und gibt es vielleicht so erste Erinnerungen, an die euch besonders geprägt haben? Vielleicht, Jana, magst du mal starten?
Also mit den Eltern so vornehmlich in Freilichtmuseen. Das war dann mehr so ein Tagesausflug, mehr so im Freien. Und mein erstes prägendes Ausstellungserlebnis, das weiß ich tatsächlich noch sehr genau, war in der 4. Klasse. Das war ein Schulausflug, so der Abschlussausflug der 4. Klasse, bevor es an die weiterführende Schule geht. Und es ging ins Senckenberg-Museum in Frankfurt am Main.
Wow, okay.
Genau. Und ich weiß nicht mehr, wir standen auf einmal da und da stand eine junge Frau, ich nehme an, das war eine Studentin, die uns da durchgeführt haben. Und ich weiß noch, ich hing dieser Dame an den Lippen von vorne bis hinten, weil ich dachte, boah, ist das cool, was die macht. Mhm. Die steht hier in einem Museum und darf den ganzen Tag dazu Sachen erzählen. Und ich war so begeistert davon, dass ich das hat mich wirklich sehr nachhaltig geprägt. Und sitze jetzt hier.
Senckenberg-Museum vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen. Das ist zwar sicherlich eines der bekanntesten Museen in Deutschland, aber vielleicht kannst du noch mal uns kurz abholen, was man da zu sehen bekommt, was so vielleicht so die ikonischen Ausstellungsstücke sind.
Genau, es geht viel um Natur und Artenvielfalt, um Lebewesen.
Mhm.
Und also ich nehme an, als ich damals da war, waren das wirklich noch sehr viele ausgestopfte Tiere, die man sich anschauen konnte. Die haben da auch ganz viel noch neu gemacht, aber genau, ich glaube, es geht auch um Dinosaurier oder so, ich weiß es gar nicht.
Ja, es gibt Dinosaurier.
Ja.
Definitiv.
Ja.
Ja, ein ganz tolles Museum, was tatsächlich insofern führend auch ist, weil es ja sozusagen eine riesengroße Sammlung hat.
Mhm.
Und das habe ich gelernt von einem Biologen, der dort arbeitet und der mich nachts mal auch durch das Museum geführt hat, auch in die heiligen Hallen dahinter. Dass eine Artbestimmung ja in der Biologie immer bedeutet, dass es bestimmte Referenzexemplare geben muss, die dann in einem dieser großen Sammlungsmuseen hinterlegt sind. Erst dann ist eine Art wirklich sozusagen für die Wissenschaft bestimmt. Und deswegen gibt es da diese Unmengen an unfassbaren Glasbehältern das ist eine absolut irre Situation.
Mhm.
Also wirklich ein Museum State of the Art sicherlich so in Deutschland. Ne? Und da wart ihr gleich in der 4. Klasse.
Ja, genau.
Ja, nicht schlecht. Sehr schön. Und hatte ich das dann abgeholt, hast du gesagt, da bleibe ich auch in dem Beruf? War das schon so ein...
Ja, erstmal schon. Also es gab natürlich dann zwischendurch so andere Berufswünsche nochmal, aber das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt, ja.
Schön. Mhm. Wie sah es bei dir aus, Sarah?
Ich kann mich noch sehr eindrücklich an das DB-Museum, also das Deutsche Bahnmuseum, erinnern.
Okay.
Also ich bin in Nürnberg aufgewachsen und da gibt es eben das DB-Museum und Nürnberg hat auch eine besondere Geschichte mit der Eisenbahn, weil erste Strecke, genau. Erste Strecke, ja. Und der Adler, die erste Eisenbahn, steht da natürlich auch in einer, also Reproduktion, ist da zu sehen. Und das war einfach, ja, mein Vater ist da vor allem mit uns immer sehr, sehr gerne hingegangen, weil er das Thema auch sehr gerne mochte. Aber es ist für Kinder auch wirklich sehr schön, weil man zum einen natürlich diese unglaublichen Großexponate hat. Also man kann dann auch teilweise in die historischen Züge rein oder dran zumindest und einen Blick reinwerfen. Ich glaube, ein ICE ist da sogar auch noch ausgestellt, genau, was damals so in den 90ern großartig war, also sehr, sehr neu. Eine neue Entwicklung, genau. Und natürlich gibt es auch sehr viel interaktive Stationen. Also man kann dann ja auch selber mit der Eisenbahn spielen etc. Und das ist für Kinder natürlich, das zieht auf jeden Fall.
Gibt es da auch so ein virtuelles Cockpit, wo man quasi zufahren kann, so wie man es heute auch kennt von so Leitständen oder so?
Also damals auf jeden Fall nicht. Da war noch sehr viel analog. Aber ich glaube, das haben sie auch immer noch. Sie haben so eine große Bahnlandschaft aufgebaut, wo man dann eben auch die Züge fahren lassen konnte. Und genau.
Okay. Bist du gerne dann mit ins Museum gegangen? Oder war das immer erstmal so, oh nee, langweilig
ins Museum? Nee, also zumindest damals bin ich immer sehr gerne mit ins Museum gegangen. Irgendwann natürlich so, ja, in der Pubertät, im Zusammenhang mit der Schule auch. Also am Anfang war es eben auch in jüngeren Jahren, fand ich es wirklich sehr interessant. Auch gerade so, wir hatten dann viel auch das Thema Ägypten, also so der historische Bezug, genau. Das war schon spannend. Irgendwann kam dann die Zeit, gut, da hatte man dann andere Interessen auf jeden Fall. Ja, und das, aber dass ich jetzt auch im Museum bin, das ist tatsächlich, also war damals noch nicht so klar für mich. Das kam erst so während des Studiums. Also eigentlich wollte ich eher in die Theaterrichtung. Jetzt ist es die Ausstellungspraxis, was sehr ähnlich ist, sehr verwandt auf jeden Fall. Aber
du musst uns später noch vielleicht was erzählen, wo da vielleicht auch Ähnlichkeiten sind oder zumindest Transfers, die du da mitnehmen kannst, als jemand, der aus dem Theater vielleicht ursprünglich kommt. Okay, ich kann meine vielleicht noch andocken, also wir waren auch relativ häufig im Museum, immer wenn das Wetter schlecht war hier im Ruhrgebiet, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, waren wir in einer dieser Ritterburgen oder eben einem der Technikmuseen, unter anderem DASA, glaube ich, damals noch nicht, etwas später erst, aber Bergbaumuseum Bochum, das sind so die Klassiker, die man so kannte. Und so ganz traumatisch prägend war tatsächlich die Hohenlimburg, eins dieser bekannten Burgenschlösser hier mit Ausstellung. Und jeder, der als Kind das erlebt hat, meine Frau, die erzählt die gleiche Geschichte, das ist ganz lustig, ist die Geschichte von der schwarzen Hand. Das ist nämlich eine kleine verkohlte Hand zu sehen. Und damals wurde in den Führungen immer erzählt, diese Hand gehörte einem kleinen Jungen, der seine Mutter geschlagen hat. Und daraufhin wurde ihm diese Hand abgehackt als Bestrafung. Und das war natürlich, das hat man erinnert und das war sozusagen die Macht des Narrativs, die dann wirklich prägte. Heute weiß man, das war gar kein junger Mann, sondern es war kein Kind, sondern es war eine erwachsene Hand und es muss andere Zusammenhänge geben. Aber das ist auf jeden Fall stark in Erinnerung geblieben. Aber ansonsten kann ich das, glaube ich, ähnlich erinnern, wie es heute bei meinen Kindern ist. Es braucht manchmal so einen gewissen Anschub, dass man mitkommt. Anfangs ist vielleicht die Begeisterung nicht so groß, aber wenn man dann einmal drin war, dann war das meistens ein Selbstläufer, weil es dann doch so faszinierend ist, wenn man diese tollen Sachen sieht. Vielleicht kommen wir mal in die Gegenwart. Was waren so Ausstellungen, die ihr vielleicht so gerade besonders prägend fandet, so an denen ihr entweder selber teilgenommen habt oder die ihr besucht habt?
Ich glaube, was so nachhaltig bei mir noch nachwirkt in den letzten Jahren, ist das Rockheim in Norwegen, in Trondheim. Genau, das ist ein Musikmuseum, was ja auch eher besonders ist. Also Musik ist ja sehr immateriell auf eine gewisse Art und Weise und das beschäftigt sich mit der Popmusik Norwegens von den 50ern bis heute.
Okay.
Und es ist aber jetzt keine historische Abwandlung, wann, also welche Bands in welchem Jahrzehnt es gab sozusagen, sondern sie gehen auch viel nach Genres vor und das Tolle ist, man kann so genre-spezifisch auch Dinge ausprobieren. Also man kann dann seinen Hip-Hop-Tape selber erstellen.
Ja.
Man kann die Instrumente einer Rockband ausprobieren. Also es ist sehr, sehr interaktiv. Mhm. Und genau, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil es mich sehr beeindruckt hat, auf jeden Fall. Man hat dann natürlich auch den Disco-Raum, um sich der Disco-Ära anzunähern, genau. Und man erfährt aber dann eben trotzdem auch super viel über die Popmusikgeschichte Norwegens. Also es ist sehr handlungsorientiert, sehr interaktiv und genau, kreativ vor allem auch. Also man kann sich auch einfach mal selber ausprobieren, genau. Und das hat mich irgendwie so geprägt.
Auch da für alle, die zuhören und zuschauen, wir werden eine umfangreiche Linkliste auch in die Shownotes packen, sodass ihr da noch alles hinzufügen könnt und ich auch, sodass wir uns da auch alle selber noch ein Bild machen können. Trondheim hat ja eine extrem große Musikszene, wenn man jetzt Norwegen als Bevölkerungsland sieht. Allerdings kenne ich das immer so eher aus dem Rockbereich. Also Hardrock-Bereich. Ja.
Auch. Auch. Genau, aber Singer-Songwriter gibt es auch etliche, genau.
Schön. Ja. Und arbeiten die viel mit Storytelling? Also gibt es da
Elemente? Die haben, also schon so auf die Jahrzehnte, wenn ich mich, also es ist schon auch ein paar Jahre her, muss ich gestehen, als ich da war. Wenn ich mich recht erinnere, haben sie die Jahrzehnte oder diese doch sehr prägende musikalischen Ehren haben sie schon sehr gestalterisch, erzählerisch dargestellt, also gerade eben Disco-Zeit oder auch davor die 68er, also genau, da schon natürlich sehr mit dem Hippie-Thema gespielt, auch gestalterisch auf jeden Fall. Genau, man ist tatsächlich auch so ein bisschen chronologisch dann entlang gegangen. Mhm. Genau, wenn ich mich noch richtig erinnere. Auf jeden Fall habe ich so in Erinnerung.
Okay, schön.
Ja.
Ich finde das gerade total witzig. Wir haben unabhängig voneinander überlegt, was so eine bleibende Ausstellung ist. Und die Ausstellung, die ich gerne vorstellen möchte, ist hieß You Say You Want a Revolution. Aha. Records and Rebels, 1966 bis 1970 oder so.
Wieder Musikzeit.
Tatsächlich. Und da geht es auch um, also die lief im Victoria and Albert Museum in London. Und ich bin da irgendwie so ein bisschen ohne Vorstellungen reingegangen und fand das ein unglaubliches musikalisches Ausstellungserlebnis. Und ich erzähle von dieser Ausstellung auch heute immer noch. Man hat am Anfang so Kopfhörer bekommen, ist durch die Ausstellung gegangen und die Musik startete tatsächlich automatisch in den bestimmten Bereichen. Manche Menschen kommen damit bestimmt überhaupt nicht klar, dann konnte man das absetzen. Ich fand das super, weil du bist in einen Raum gegangen und du hast die passende Musik dafür gehabt und das hat so einen immersiven Moment kreiert in dem Moment. Die Ausstellung selbst war weniger handlungsorientiert, sondern mehr so, ich sage jetzt mal klassisch, ne, Vitrinen, viele Kostüme aus der Zeit, der erste Minirock oder so. Und man konnte auch viel lesen, aber das macht überhaupt nichts. Das hat diese Gestaltung in Verbindung mit der Musik, hat so eine Aufbruchsstimmung in einem hervorgerufen. Das war total faszinierend. Und da wurden ja auch also ernstere Themen, politische Themen durchaus dann verhandelt. Und das hat so gut zusammengepasst. Und wie sich Musik und Gesellschaft gegenseitig bedingt haben. Und dann gab es einen riesigen Woodstock-Raum, wo man sich in so Säcke legen konnte und dann dieses Woodstock-Feeling auch bekam.
Ja.
Und das war so ein eindrückliches Erlebnis. Und der Ausstellungsrundgang endete in einem phänomenalen Museumsshop. aus dem ich heute noch die Tasche mit mir rumtrage.
Zeig mal her.
Die ist so cool, mit so ganz vielen Badges aufgedruckt und ich finde die total toll.
Also für alle, die jetzt nur die Hörversion gucken, hören, das ist ein YouTube-Beutel mit ganz vielen Stickern drauf gedruckt.
Genau.
Und da stehen ganz viele Sprüche drauf. Legalize Pot.
Genau.
I'm for sexual freedom, let's love one another. Okay, die Frauen, Powerhouse.
Genau.
Also alles Mögliche an Statements, make love, not war. Ja, okay.
Und die hatten das einfach dann so gut gemacht, dass man da dann direkt rauskam und dieser Shop war nur für diese Sonderausstellung.
Mhm. Wow.
Und ich wusste gar nicht mehr, wohin mit meinem Geld.
Wunderbar. Für diejenigen, die sich vielleicht gerade wundern, dass es so Hintergrundgeräusche gibt, wir sitzen natürlich in der Ausstellung beziehungsweise in einem geöffneten Haus und hier sind ganz viele Schülergruppen heute unterwegs und insofern, die gehören mit dazu, das ist Teil der Atmosphäre. Das haben wir auch ganz bewusst so gewählt, dass man hört, dass hier das Haus lebt und leben soll. Mich hat in letzter Zeit, also ich habe einige Ausstellungen besucht, einfach auch mit diesem speziellen Blick nochmal drauf zu achten, aber wirklich geflasht hat mich jetzt aus anderen Gründen eine Ausstellung, die ich jetzt im Urlaub in Schweden besucht habe, mit meinen Kindern, also mit zwei meiner Kinder, nämlich der Jüngsten, die ist 2 Jahre alt und meinem Sohn, der ist 8. Und das ist das Utvandrarhus, das heißt das Auswanderhaus in Växjö ist relativ bekannt, ist gleichzeitig auch eine Forschungsstation und hat eine große Sammlung von Briefen und Dokumenten zur Auswanderungsgeschichte. Da bin ich, weil ich das lange vorhatte, reingegangen, hatte wenig Zeit, deswegen bin ich relativ ohne Erwartungen hingegangen. Und dort war im Foyer eine Ausstellung aufgebaut, die nicht permanent war und die mich wirklich von Socken geholt hat. Und da werde ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen, weil das mit einem Buch zusammenhängt, was ich später auch bei den Lieblingsbüchern vorstellen möchte. Da ging es um die Geschichte einer jüdischen Familie, die im Zweiten Weltkrieg sehr unterschiedliche Schicksale hatte. Und das wurde aus der Perspektive einer Beobachterin erzählt, deren Familie das war. Und das wurde aufgebaut so als Graphic Novel mit teilweise aber auch Dokumenten, echten Dokumenten und Film- und Fotodingen und so. Und das hatte ich da gar nicht erwartet. Das hat mich da wirklich abgeholt. Und das Museum selber ist wirklich großartig, weil das wirklich so ein typisch schwedisches Museum ist, sehr kinderfreundlich, man kann nichts kaputt machen, man kann alles anfassen, kriegt ganz viele Geschichten erzählt aus der Zeit des 19. Jahrhunderts, wo ja sehr viele schwedische Menschen in die USA ausgewandert sind, aufgrund großer Hungersnöte und so weiter. Und deren Geschichten wiederum zurückgekommen sind über Briefe und so. Das heißt, man weiß relativ viel über diese Menschen, die sich sehr stark ausgetauscht haben. Und das haben die sehr schön umgesetzt. Also es ist wirklich sehr erzählerisch aufgebaut, mit sehr interaktiv immer die Schicksale einzelner Personen erzählt, sodass man auch wirklich so reingerät. Und man kann sich verkleiden, man kann so einen Koffer packen, was da in so eine Seekiste reinkommt. Also es ist wirklich auch typisch hands-on und kannst alles anpacken, ohne Sorgen zu haben, dass der Wächter, die Wächterin kommt und sagt so, bitte hier nicht. Also das hat mich sehr beeindruckt. Aber vor allen Dingen diese Sonderausstellung, zu der ich dann gleich noch was sage. Und damit sind wir ja bei dem, was uns beeindruckt. Nämlich, wenn wir ins Museum gehen, was wir mitnehmen, wo wir abgeholt werden, wo wir sagen, das ist ein Erlebnis, was entweder mich überrascht oder auf jeden Fall was sehr nachhaltig wirkt, wo ich sehr viel mich entweder wiederfinde oder Neues entdecke. Und genau in diese Welt tauchen wir ja jetzt ein. Und vielleicht können wir einmal sagen, bevor wir über das nähere Thema sprechen, wo wir hier eigentlich sind, dass wir nochmal so ein Bild bekommen, was ist das Haus, in dem wir hier sind und was ist das Besondere auch an der Ausstellung oder an den Ausstellungen, die hier stattfinden und was hat das wiederum mit Storytelling zu tun? Also fangen wir vielleicht mal an, die DASA einmal grundsätzlich vorzustellen. Es ist ja kein normales Museum, wie man das vielleicht kennt, sondern es ist ein Ausstellungshaus.
Genau.
Mögt ihr das einmal vorstellen?
Ja. Genau, die DASA Arbeitsweltausstellung wurde 1993 teileröffnet und um 2000 rum dann komplett eröffnet. Wir gehören zur Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und haben so die Aufgabe, deren Wissen rund um das Thema Arbeit und wie das den Menschen beeinflusst, dieses Zusammenspiel von Mensch, Arbeit und Technik zu vermitteln. Mhm. Und zwar nicht einfach hinzustellen, sondern das interaktiv und nah an den Menschen rüberzubringen. Mhm. Genau. Und die Gruppen, die so vor allem hier sind, sind Schulklassen in der Berufsfindung, aber auch viel Freizeitpublikum an den Wochenenden.
Familien.
Genau.
Vor allen Dingen.
Ja. Und es geht ganz in einem ganz großen Rahmen darum, was für Möglichkeiten es in der Arbeitswelt gibt, was für Gefahren, aber auch was für Möglichkeiten es gibt, mit diesen Hürden umzugehen oder wie ich einen bestimmten Beruf ergreifen kann. Und da sind wir auch sehr, sehr breit aufgefächert.
Was finde ich hier vor? Also wenn ich mal mit euren Augen hier durchgehe, wir werden für diejenigen, die Video-Variante schauen, nach Bilder zeigen, aber Sarah, kannst du vielleicht mal beschreiben, was ihr so ausstellt und was vielleicht aktuell zu sehen ist?
Ja, also wir zeigen sehr, sehr verschiedene, sehr unterschiedliche Arbeitswelten tatsächlich. Mhm. Genau, im Erdgeschoss haben wir eher so den historischen Teil, der sich auch noch viel mit, was ja hier im Ruhrgebiet auch ein großes Thema ist, eben auch mit dem mit Stahlerzeugnis. Also wir haben eine große Stahlhalle mit einem Stahlofen tatsächlich, ja. E-Ofen, genau. Mhm. Also die ganze Stahlindustrie wird hier auch behandelt, auch das Arbeiten in Fabriken, vor allem früher zur Industrialisierung, also als es sich auch so ein bisschen gewandelt hat von der Arbeit quasi auf dem Feld, also eher im landwirtschaftlichen Bereich hin in die Industrie, wo Arbeit auch nochmal ganz anders, also auf einmal gehandhabt wurde. Es gab feste Arbeitszeiten, es gab eine Stechuhr, also Arbeit wurde jetzt gemessen, nicht nur an der Tätigkeit, sondern an der Zeit.
Und ihr zeigt ja einige Stechuhren, ne? Das ist,
Genau. Genau. Und ja, dann geht es natürlich so, wir nähern uns dann der Gegenwart auch in großen Schritten an mit Arbeiten am Bildschirm, auch im unteren Bereich. Genau, und hier im Obergeschoss, wo wir uns jetzt auch gerade befinden, hier ist eigentlich schon komplett die Dauerausstellung einmal überarbeitet worden, weil genau die ältesten Teile sind 30 Jahre alt. Es hat sich viel getan in den letzten 30 Jahren, auch in der Arbeitswelt. Deswegen genau haben wir jetzt nach und nach die Ausstellung erneuert. Wir sind hier in direkter Nähe zu Heilen und Pflegen, die sich mit den Heil- und Pflegeberufen befasst und vor allem da auch über die Tätigkeiten geht, also über Pflegen, Retten, Operieren. Genau, also wir nehmen auch sehr die Tätigkeiten an sich in den Vordergrund, ja. Und gehen mittlerweile auch ein bisschen weg von diesen sehr, sehr klassischen Arbeitsschutzthemen. Also natürlich brauche ich einen Schutzanzug, wenn ich mit gefährlichen Gefahrstoffen arbeite etc. Ganz klar, aber wir weiten mittlerweile dann doch unseren Blick, also deswegen heißen wir auch inzwischen Arbeitsweltausstellung, um so ein umfassenderes Bild auf die Tätigkeitsfelder werfen zu können. Mhm. Genau, und nächstes Jahr wird dann auch der letzte Teil hier oben im Obergeschoss neu eröffnet, eben zum Thema Interaktionsarbeit, also Arbeiten mit Menschen. Das ist im Zusammenhang mit der Heilen und Pflegen eine sehr große neue Abteilung, die hier entsteht, genau, wo es unter anderem um die Dienstleistungsberufe geht, aber vor allem um die Kompetenzen, die oft nicht so gesehen werden, also wie zum Beispiel kommunizieren, als essentieller Bestandteil, aber auch Gefühlsarbeit, Emotionsarbeit, was sehr oft vernachlässigt wird. Ja. Wie emotional auch herausfordernd es manchmal sein kann, mit Menschen zu arbeiten und was das dann nachfolgend auch heißt. Genau.
Das heißt auch, tatsächlich der Titel führt so ein bisschen in die Irre. Ich glaube, wenn Menschen das hören, man sieht es ja auf der B1, man fährt nach Dortmund rein und dann sieht man dieses große Schild, DASA, Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin steht da gar nicht, sondern ne, die Bauer, die dahinter steht. Sondern, ja. Dann denkt man sich vielleicht erstmal, ist das so interessant für mich? Jetzt ist es aber, das wissen vielleicht Leute außerhalb des Ruhrgebiets, nicht eine der erfolgreichsten Häuser in Dortmund, auf jeden Fall, was die Besucherinnenzahlen betrifft. Also ich glaube, es gibt im Moment nur das Fußballmuseum, das DFB, was aktuell größere Zahlen hat. Die von Phoenix den Lumière, dem neuen Ausstellungshaus, haben wir noch nicht als Vergleich. Ja. Aber es ist ein unglaublich gut besuchtes Museum, wo einfach viel stattfindet. Man kann Sachen anfassen auch, man sieht einfach tolle Dinge. Das ist also wirklich was für Groß und Klein immer sehr, sehr großen Spaß bedeutet. Und tatsächlich, wo, wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe, eben tatsächlich nicht nur Arbeit im Mittelpunkt steht, sondern eigentlich der ganze Mensch. Das heißt, das, was du jetzt auch gerade geäußert hast, das Thema New Work, auch ne, mentale Gesundheit, Stress, also Dinge, die jetzt über das körperliche Arbeiten hinausgehen. Ja. Insofern täuscht der Titel vielleicht so ein bisschen über diese Vielschichtigkeit hinweg, die man hier zeigen kann. Jetzt sind ja auch viele Veranstaltungen noch hier. Es gibt immer wieder zum Beispiel Science Slams, an denen ich mit selber gearbeitet habe in den letzten fast 10 Jahren mittlerweile. Es gibt Konzerte hin und wieder. Es gibt Kongresse jedes Jahr, diverse andere Veranstaltungen. Aber es gibt auch immer wieder Sonderausstellungen. Was könnt ihr vielleicht dazu sagen? Was ist das Besondere an den Sonderausstellungen, die man hier vorfindet immer wieder?
Genau, in den Sonderausstellungen, also ein Teil davon machen wir selbst. Wir konzipieren die selbst, wir realisieren die selbst, wir gestalten die selbst. Wir haben 2 Gestalterinnen auch am Haus. Zum Teil sind die von uns und andere leihen wir uns dann aber auch aus anderen Häusern aus, die thematisch gut passen. Mhm. Und hier haben wir so ein bisschen die Möglichkeit, nochmal Neues auszuprobieren. Zum einen inhaltlich, aber zum anderen auch in der Ausstellungspraxis tatsächlich. Also wie wir Ausstellungen machen, wie wir vermitteln können mit unseren Ausstellungen. Mhm. Genau, und in den Rahmen fällt dann auch die Sonderausstellung Pia, sag leb wohl, über die wir
heute sprechen werden. Genau. Die Kurve, die genau. Bekommen wir langsam. Die aktuelle Ausstellung ist welche? Und vielleicht könnt ihr da ein bisschen Werbung für machen, für diejenigen, die Lust haben, sich das anzuschauen.
Ja, genau. Also wir zeigen im Moment noch die Footprint-Ausstellung, die läuft aber nur noch ein paar Tage. Ja. Ansonsten haben wir hier eine Ausstellung über Konflikte vom Hamburger Museum der Arbeit.
Ja.
Korrigiere mich, nein. Genau, vom Museum der Arbeit. Und dort geht es so ein bisschen darum, wie Menschen zusammenkommen und was für Arten von Konflikten entstehen können. Genau. Also natürlich sehr weit gefasst der Anschluss an die Arbeitswelt, aber auch da gibt es Konflikte, die es zu lösen gibt. In und um die Arbeitswelten.
Genau. Das heißt, ihr seid auch Haus, wo sozusagen Wechselausstellungen oder eine Wanderausstellung zu Gast sind, aber ihr konzipiert auch selber die Sonderausstellung?
Genau, genau, das Wechselausstellungsteam, das sitzt gerade auch an der kommenden Ausstellung, die wird im Frühjahr wahrscheinlich eröffnet, Mai, Juni, so ungefähr. Genau, da ist das Thema Diversität in der Arbeitswelt.
Ja,
okay. Genau, also Diversity, auch das Thema, ja, verschiedene Diskriminierungsformen, die uns einfach auch tagtäglich entgegenschlagen. Also tatsächlich ist da auch so ein bisschen der Anspruch dafür zu sensibilisieren, dass nicht nur Diskriminierung passiert, sondern dass wir einfach alle Vorteile haben, was erstmal ein Stück weit quasi so ist, weil wir menschlich sind, weil wir die Welt irgendwie versuchen einzusortieren, um dem Ganzen irgendwie Herr zu werden, dieser Komplexität. Schwierig ist, wenn wir das Gegenüber in eine bestimmte Schublade packen und da eine Wertung mit einhergeht.
Ja.
Das ist, genau, da ist man dann schnell bei Vorurteilen beziehungsweise auch bei Diskriminierung. Mhm. Und genau da, darum geht es auch so ein bisschen, dafür zu sensibilisieren, aber auch aufzuzeigen, genau, was hat sich denn auch schon verändert oder beziehungsweise auch so ein bisschen zu empowern, dass man nicht gegen diese, nicht ohnmächtig ist, diesen starren Strukturen gegenüber, sondern es tut sich ja was und es wird sich noch mehr tun und wir können auch quasi dafür was tun.
Spannend, genau. Ja. Also ihr seht, das sind sehr aktuelle Themen, die sich hier immer wieder finden, deswegen lohnt sich da auch regelmäßig zu kommen. Das Digitalisierungsthema war ja hier auch extrem spannend ausgestellt vor einiger Zeit, kann ich mich auch gut dran erinnern. Okay, jetzt haben wir den Namen Pia sagt leb wohl schon gehört und das ist ja auch sozusagen der Kern heute unseres Gesprächs und auch des der kommenden Folge. Ich möchte trotzdem kurz einmal noch mit einem Zitat beginnen, was so ein bisschen einmal einläutet, worüber wir dann im Folgenden sprechen. Das Zitat habt ihr interessanterweise oder den Artikel dazu selber auch in euren Anmerkungen sozusagen verlinkt. Es ist ein Zitat von Leslie Bedford. Sie war Kuratorin am Boston Children's Museum und hat 2001 einen Artikel geschrieben, der heißt Storytelling, the Real Work of Museums. Ein Text, der, glaube ich, ziemlich häufig gelesen wurde und in zumindest vielen Artikeln oder auch Werken über Storytelling im Museum vorkommt. Doch hören wir uns vielleicht einmal das Zitat an.
Zitat.
Museen sind Geschichtenerzähler. Sie existieren, weil einst eine Person oder eine Gruppe glaubte, dass es da eine Geschichte gibt, die es wert ist, erzählt zu werden. Immer und immer wieder für kommende Generationen. Geschichten sind der innere Kern von Museen. Dieser Kern der Authentizität, den wir zu erkennen und zu bewahren suchen. Zitat von Leslie Bedford, Kuratorin am Boston Children's Museum, in ihrem Artikel Storytelling, the Real Work of Museums aus dem Jahr 2001.
Okay, dieses Zitat. Was gibt uns das mit auf den Weg? Was können wir da als Ausstellungsmacherin oder als Museum, als Ausstellungshaus erstmal rausziehen?
Es ist ein total spannendes Zitat, weil es ja quasi davon weggeht zu sagen, Museen sind Orte, an denen Dinge und Gegenstände gesammelt werden, hin zu Museen sind Orte, an denen Geschichten gesammelt werden und Erfahrungen gesammelt werden und bewahrt werden und auch wieder neu interpretiert werden und kommuniziert werden. Ich finde, das ist ein total spannender Ansatz und ich finde, es stimmt im Kern auch. Ich würde es aber so ein bisschen umformulieren, ich persönlich. Ich würde nicht sagen, Museen sind von Grund auf Storyteller, sondern würde sagen, Museen haben das Potenzial, wirklich großartige Storyteller zu sein, wenn sie das möchten. Also ich glaube, in unserem Verständnis von Storytelling ist jetzt nicht jede Ausstellung per se eine Geschichte, sondern wir verstehen Storytelling doch nochmal sehr etwas narratologischer, erzähltheoretischer. Und da würden wir sagen, dass das Erzählen von Geschichten eben eine wirklich sehr starke Strategie ist, diesen Erfahrungsschatz, den Museen sammeln, sichtbar zu machen. Aber es ist nicht der einzige tatsächlich. Es ist nicht die einzige Strategie.
Okay.
Ja. Ich glaube, da, also ich glaube, was jedes Museum macht, ist kommunizieren.
Genau.
über die Objekte, die verschiedenen Medien einfach hinweg. Und was am Anfang ja auch schon anklang, dass jedes Thema ja auf eine bestimmte Art und Weise verhandelt wird. Auch, also Museen haben auch das Potenzial, auf jeden Fall einen Diskursraum zu eröffnen. Also es muss ja oder sollte auch gar nicht immer so abgeschlossen sein, sondern wirklich die Möglichkeit auch bieten, gemeinsam über die Dinge zu verhandeln. Weil eben auch ganz lange ja eben Thema Repräsentation eine bestimmte Art erzählt wurde, jetzt nenne ich es doch erzählt, aber gerade in historischen Museen wird ja auch Geschichte erzählt. Und wessen Geschichten wurden da erzählt? Also wie ein Thema kommuniziert wird, hängt ja auch extrem von dem jeweiligen Blickwinkel, aber auch von der jeweiligen Zeit ab. Also wir haben heute einen ganz anderen Blick auf Geschichte, aber auch auf die Gegenwart natürlich, als noch vor eben 30 Jahren oder auch vor 100 Jahren nochmal ganz anders. Und so wird das eben auch in Museen oder in Ausstellungen schon auch deutlich, auf jeden
Fall. Okay, da stecken jetzt schon wieder verschiedene Ebenen drin. Einmal, dass man überhaupt bereit ist, das Erzählen in den Blick zu nehmen und zu reflektieren und nicht zu sagen, es ist eigentlich Erzählen ist Nebensache, es geht ums Zeigen und das korrekte Darstellen. Und dass man dann auch noch reflektiert, dass diejenige Person, die erzählt, sehr maßgeblich natürlich ihr Master-Narrative damit auch aufprägt und natürlich damit auch der Nachwelt sozusagen eine bestimmte Erzählung mitgibt. Und dass wir natürlich in vielen Punkten heute da sehr diskriminierungs- und rassismuskritisch auch gerade mit den historischen Sachen hingehen. Das sieht man ja zum Beispiel, da kommt es ja ursprünglich auch her aus in den USA, wenn man sich da zum Beispiel die Smithsonian-Museen anschaut, vor allen Dingen da die Native-Ausstellung und so, wie stark das dort ins Bewusstsein gekommen ist und wie stark dort Storytelling genutzt wird, um tatsächlich auch die Identitäten der verschiedenen Gruppen wieder sichtbar zu machen. Das sieht man ja ganz viel in diesen Storytelling-Projekten, zum Beispiel mit Native Americans, mit den verschiedenen Zuwanderergruppen, aber auch, wenn man das mit hinzunehmen will, die Holocaust-Überlebenden, deren Geschichten man gesammelt hat und so weiter und so fort. Also da kommt so ein bisschen diese Sensibilität, glaube ich, her, die in Deutschland, glaube ich, etwas später erst zum Tragen kommt. Der Diskurs ist ja schon länger da, aber ist es schon angekommen, dass wir da kritisch, selbstkritisch überall mit umgehen? Oder ist das eher noch so ein Appell auch bei euch jetzt, wenn ihr sagt, dass man darauf achten soll? Wir müssen ja keine Namen nennen, aber ist es einfach ein Trend, der sich durchsetzt, oder ist es noch ein Appell?
Also es ist auf jeden Fall da. Es ist schon in den Köpfen vieler Häuser drin. Wo es vielleicht noch nicht überall sichtbar ist, ist dann in den Ausstellungen und Darstellungsweisen der Themen. Aber das kommt schon nach und nach. Gerade ethnologische Museen, da tut sich gerade total viel, die natürlich das große Thema der Provenienz haben.
Ja.
Raubgüter etc. Da sind die vielleicht auch noch mal viel mehr in der Pflicht, sich noch stärker damit zu beschäftigen und zu hinterfragen. Aber das muss andere natürlich nicht aus ihrer Verantwortung ziehen. Ist nur da, glaube ich, in meiner Wahrnehmung tut sich da schon sehr viel, aber auch in anderen Häusern.
Definitiv. Ja. Also das Thema Repräsentation ist schon auch tatsächlich mittlerweile sehr, sehr tief verankert, ist schon angekommen. Was nicht heißt, dass es schon überall genau umgesetzt wird, wie Jana auch gerade meinte, weil die Strukturen sind einfach stark. Also es dauert, bis man das auch aufgebrochen hat, bis man so ein bisschen das Narrativ des Hauses auch verändert, eventuell. Also gerade so historische Museen, ethnologische Museen haben ja auch selbst eine bestimmte Geschichte.
Definitiv.
Die noch bis in die Gegenwart wirkt, genau. Von daher, es tut sich viel. Es geht auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Mhm. Aber es sind schon wirklich tolle Projekte, auch im Entstehen, auch gerade so, was so Co-Kuratierung, eben partizipatives Arbeiten angeht, mit unterschiedlichen Communities, auch postmigrantischen Communities vor allem, also immer unterschiedlichere Perspektiven mit reinzuholen und nicht eben nur den doch eher weiß akademisch geprägten Blick weiter zu reproduzieren. Das ist
Da bringt ihr natürlich auch als Kulturwissenschaftlerin sicherlich viel Handwerkszeug mit und auch viele Texte und Theorien, die genau da in diesem Bereich sensibilisieren. Während ich jetzt eher sozusagen aus der Geschichtswissenschaft das kenne und auch die Museumsprägung vieler Museumsleitungen, die ja oft einen historischen Hintergrund haben, wo es da eher noch den Konflikt gibt, ist es eigentlich historisch adäquat dargestellt. Also im Sinne von, ist das richtig so, ist das wirklich so passiert, versus ist eine Geschichte oder ein Storytelling-Element etwas, was verfälscht, weil es nicht eins zu eins sozusagen die Wirklichkeit wiedergibt. Wo wir jetzt streiten können, wir hatten ja in den letzten Folgen auch das Thema von Hayden White, das natürlich auch alle HistorikerInnen dichten, das heißt auch fiktionale Anteile in der wahren Geschichte enthalten sind, aber das zunehmend dieser Konflikt eben auch ausgetragen wird, auch in historischen Museen, und das Storytelling-Element trotzdem mehr Raum bekommt. Und damit sind wir jetzt eigentlich mittendrin. Wie hat das bewusste Umgehen mit Storytelling bei euch begonnen? Also warum ist das plötzlich so zentral geworden, dass ihr gesagt habt, jetzt nehmen wir das wirklich mal in die Hand? Und kleiner Cliffhanger für euch Zuschauerinnen, Zuschauer und Zuhörerinnen: Die DASA hat ja nicht nur Storytelling in Ausstellungen integriert, sondern tatsächlich erforscht und hat ein großes Storytelling-Projekt gemacht, über das wir jetzt im Folgenden sprechen, um zu schauen, wie wirklich Storytelling, was es eigentlich ist, wie man es umsetzen kann und wie es vor allen Dingen wirkt. Und jetzt will ich gar nicht zu viel verraten, aber wie kamt ihr dazu, dieses große Thema aufzumachen und das auch noch mit einer eigenen Initiative? Das war jetzt kein Aufruf von dem Bund oder irgendwelchen GeldgeberInnen von außen, die gesagt haben, hier gibt es einen Wettbewerb, bewerbt euch, und ihr habt gesagt, ja, machen wir mit. Sondern wo kam der Initiale her?
Tatsächlich aus der Ausstellungspraxis. Ja. Also wir haben 2014 mit einer Sonderausstellung begonnen, in Kooperation mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Da ging es um Berufskrankheiten. Wir wollten eine Ausstellung machen, in der wir Jugendlichen zeigen können, hey, es gibt Gefahren bei der Arbeitswelt, die sind unsichtbar, die können zu Berufskrankheiten führen. Aber ihr könnt quasi schon zu Beginn eurer beruflichen Laufbahn was dagegen tun. Ihr könnt Maßnahmen dagegen ergreifen und dann ist das alles leichter zu handeln. Und das war eine recht anspruchsvolle Kombination für uns, das Thema Berufskrankheiten und die Gruppe der Berufsorientierung der Jugendlichen. Und wir haben damals gesagt, wir würden gerne zwei Strategien ausprobieren. Das eine ist das Storytelling und das andere ist Gamification, spielerische Elemente einbauen.
Ja.
Und haben dann in dem Konzept, was wir auch sehr integrativ im Sinne von Gestaltung, Vermittlung, Kuratierung erarbeitet haben, haben wir diese beiden Strategien zusammengedacht, eine sehr spielerische Erzählung zu bauen für diese Menschen, die von zwischen 15 und 25 Jahren alt sind, und haben uns da eine Ausstellung ausgedacht. In dem Rahmen haben wir fiktive Charaktere erschaffen, die in verschiedenen Berufsfeldern sind, und man geht nicht einfach in einen Ausstellungsraum, sondern man geht in deren Wohnzimmer oder in deren Pausenraum, und genau. Und so kam das einfach wirklich aus der Ausstellungspraxis, dass wir uns überlegt haben, wie geht das eigentlich? Wie erzählt man wirklich in einer Ausstellung, wenn man nicht selbst physisch vor Ort ist? Also natürlich kann ich mich da reinstellen und eine Geschichte erzählen, aber wie kann eine Ausstellung erzählen?
Und wie hieß die Ausstellung? Vielleicht nochmal?
Wie geht's?
Wie geht's?
Okay. Genau, wie geht's? Eine Ausstellung zur Gesundheit im Arbeitsleben.
Okay,
ja. Genau, und die lief 2016 hier bei uns. Und wir glauben tatsächlich, dass wir das okay gemacht haben damit, mit dieser Ausstellung. Aber wir wussten es dann natürlich auch nicht. Und dann hatten wir so zwei Lücken. Wir haben jetzt hier eine Erzählung realisiert, hatten da gar nicht so viel Literatur zugefunden oder so, die uns oder wirklich was Praktisches, was uns sagt, so geht das Erzählen in Ausstellungen.
Ja.
Und gleichzeitig wussten wir nicht, was macht das jetzt eigentlich mit unseren BesucherInnen, die da drin sind. Genau, und dann so kam dann die Idee, also wirklich von uns aus zu sagen, okay, die DASA hat ein Kerngeschäft in den Ausstellungen. Wir wollen das näher verstehen. Wir wollen verstehen, wie Ausstellungen wirken.
Mhm.
Und wir nehmen uns jetzt explizit diese eine Ausstellungsstrategie, nämlich das Storytelling, und untersuchen das empirisch.
Okay, jetzt könnte man sagen, da ist dann ein kleiner Fachartikel bei rausgekommen. Ihr habt euch das mal so ein bisschen angeguckt, eine Lektüre rausgemacht. Aber das stimmt ja nicht, sondern es war ein sehr aufwendiges Projekt und sehr groß und sehr, sehr lang auch. Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen, oder könnt ihr mal so ein bisschen berichten, wie lange ihr eigentlich dieses Projekt durchgezogen habt, weil das ist ja wirklich erstaunlich, dass man diese Zeit überhaupt aufbringen darf heutzutage. Vielleicht.
Also das startete offiziell 2017 und wir haben unsere Ergebnisse dieses Jahr abgeschlossen. Das heißt, wir haben 6 Jahre geforscht, wobei in diesem Zeitraum 3 große Dinge eben passiert sind. Zum einen eine Grundlagenforschung, was heißt Erzählen, was heißt Storytelling für und in Ausstellungen. Dann gab es die Ausstellungspraxis. Wir haben eine Ausstellung, eben die Sonderausstellung Pia sagt leb wohl, in unserem Wechselausstellungsteam konzipiert und realisiert, als Untersuchungsobjekt quasi. Und dann kam eben die Evaluations- und Wirkungsforschung, wo wir dann in die Ausstellung rein sind und schauen wollten, wie wirkt das hier jetzt.
Okay.
Genau.
Also wirklich 3 für sich gesondert schon sehr große, aufwendige Bereiche, die dann auch noch in einem Projekt quasi zusammengebunden sind.
Genau.
Und wo jetzt für alle, die das interessiert, tatsächlich der Forschungsbericht vorliegt, der auch verlinkt ist. Das heißt, wer sich das durchlesen möchte und das spannend findet, auch da die Ergebnisse, die Analysen schon vorweggenommen zu studieren, der kann sich das dort runterladen.
Genau.
Auch hier als Cliffhanger, wir werden uns in der nächsten Folge tatsächlich mit der Evaluation sehr intensiv beschäftigen, also dem Messen von Storytelling-Wirkung, also Wirkungsforschung, extrem spannend. Aber wir werden auch noch im Herbst eine Folge machen, wo wir uns nochmal über das Erstellen der Ausstellung, wie gestaltet man eigentlich diese Räume, beschäftigen werden. Und das haben wir jetzt ein bisschen ausgelagert, auch aus terminlichen Gründen. Aber auch da wird es nochmal gesonderten Fokus drauf geben, wie man eigentlich so eine Idee dann in die Tat umsetzt. Aber jetzt sind wir noch sozusagen an den Grundlagen. Warum gibt es da so wenig? Man könnte ja denken, wenn Leslie Bedford das 2001 gesagt hat und man feststellt, ja, das sind ja eigentlich so unsere Kernkompetenzen auch, wir müssen es nur machen. Warum muss man da eigentlich nochmal bei Null anfangen und sagen, das ist ja eigentlich noch nicht hinreichend erforscht. Und warum auch noch eine Dissertation daraus entwickeln, wie du es ja jetzt auch gerade machst, Jana.
Also man fängt nicht bei Null an, man fängt nur an wirklich gefühlt 1000 Enden an, weil das Erzählen in Ausstellungen einfach so interdisziplinär ist. Die Ausstellung an sich ist ja intermedial, so viele verschiedene Elemente arbeiten hier zusammen und es finden sich ja in manchen Ausstellungen auch sehr theaterähnliche oder kinoähnliche Settings, die dann auch bewusst genutzt werden, um mal so eine kleine Erzählung einzubauen, was Lineares, wo die Menschen zuhören und sich hinsetzen. Das heißt, wir haben hier so viele verschiedene Modi, wie die Ausstellung erzählt, und gleichzeitig auch so viele Theorien, die man hier anwenden kann. Das reicht von der Gestaltung, der Szenografie über wie Exponate erzählen können, die Objektgeschichten, wie können Ausstellungstexte erzählen, wie kann ich eine Dramaturgie da reinbringen, da ist man wieder bei einem ganz anderen Thema. Das ist mehr so der übergeordnete Spannungsbogen einer Ausstellung. Und es gibt natürlich Arbeiten zu den einzelnen Dingen. Und was uns so ein bisschen gefehlt hat, war, wie man tatsächlich eine Strategie definieren kann, auch tatsächlich für AusstellungsmacherInnen, die das zusammenfasst und die die Ausstellung als Medium ernst nimmt und wahrnimmt und das räumliche Erzählen in Ausstellungen ausdefiniert.
Okay, das merken wir uns mal ganz kurz für gleich, das räumliche Erzählen. Das ist sozusagen das ganz Besondere, was es von Literatur unterscheidet, was es von Film ein Stück weit unterscheidet, auch wenn da der Raum natürlich noch stärker ist. Und natürlich von vielleicht dem Erzählen ein Stück weit auch. Das nehmen wir uns nochmal gesondert vor. Was würdest du vielleicht noch ergänzen, Sarah? Also was muss man eigentlich über das Erzählen nochmal klären, vielleicht auch für Ausstellungsmacherinnen? Gibt es da bestimmte Definitionen, die man nochmal für sich klären muss oder abgrenzen muss? Gibt es da eine spezielle Deutung, die sich vielleicht unterscheiden von anderen Definitionen?
Also was bei der Pia Sack-Lipwohl-Ausstellung auch sehr, sehr deutlich dann zutage trat und was im Vorfeld eben auch identifiziert wurde, waren die narrativen Dimensionen. Also Raum hatten wir gerade schon, aber auch Figur, also wirklich eine Protagonistin, ein Protagonist. Genau, und der Plot, ganz klar. Also dass es eine Erzählung gibt, die in sich auch inhärent, also logisch ist, logisch aufgebaut ist, wo eben auch dieser Spannungsbogen auch sich schön einfügen kann. Also nur einzelne Ereignisse irgendwie aneinandergereiht ergibt ja jetzt noch keine spannende Erzählung in dem Sinne, sondern genau, es braucht auch so einen Plot und so eine Entwicklung auch oftmals der Figur.
Also für diejenigen der Zuhörer, die vielleicht die Begriffe nicht alle kennen. Also Plot ist sozusagen die Grundstruktur des Erzählens, die sozusagen sehr stark ausgeht von Anfang, einer Mitte oder einem Höhepunkt, einem Spannungsmoment in der Geschichte und einem Ende. Das heißt, dann sprechen wir vom Plot, wenn es wirklich diese Einheit gibt und nicht irgendwas irgendwie anfängt und irgendwie weitergeht, sondern tatsächlich eine Erzählung ist im engeren Sinne. Okay, und gibt es da verschiedene Definitionen auch von Storytelling, die miteinander konkurrieren, die deswegen erstmal so ein bisschen ordnen musstet. Also ich kenne das aus dem Amerikanischen zum Beispiel. Ich hatte Smithsonian ja als Beispiel genannt. Und wenn man die amerikanische Storytelling-Literatur liest, ist es für die Storytelling das Erzählen von persönlichen Anekdoten und wahren Geschichten primär. Es gibt auch das andere Storytelling im Drehbuchbereich und so. Aber wenn man jetzt üblicherweise Storytelling findet in Diskursen aus der amerikanischen Theorie, ist das meistens das Erzählen von wirklichen Erlebnissen, die ich selber so erlebt habe. Also das Oral History quasi. Während in Deutschland ja unter Storytelling immer noch oftmals tatsächlich eher so eine fiktionale Herangehensweise verstanden wird. Das heißt, wenn man die Texte mal eins zu eins auf übersetzt, übersieht man manchmal, dass es einfach da verschiedenes Verständnis gibt.
Absolut.
Zwischen, was ist denn eigentlich eine Story? Was ist denn eigentlich Erzählen? Also wie seid ihr damit umgegangen? Und dann habt ihr euch ja für einen Weg entschieden. Vielleicht könnt ihr einmal schildern, wie ihr dann aus dieser Sortierung des Storytelling-Konzeptes euch entschieden habt, einen bestimmten Storytelling-Weg auch für diese Ausstellung zu konzipieren. Und vielleicht nehmt ihr uns dann mal mit da auf diese Geschichte.
Ja. Wir wollten uns, glaube ich, sehr bewusst abgrenzen von dem Begriff des Narrativs. Weil ganz oft dieser Begriff immer fällt, wenn es um Ausstellungen geht. Die Ausstellung hat ein Narrativ, das ist auch natürlich richtig. Aber in unserem Verständnis gehen wir tatsächlich mehr in Richtung Narration. Also wir wollen eine Erzählung schaffen in einer Ausstellung. Und das Storytelling ist für uns tatsächlich die Strategie, das Mittel, der Weg dahin, eine Ausstellung erzählerisch zu machen. Und wie du schon sagst, das ist total kompliziert. Es ist ein englischsprachiger Begriff, der in der englischsprachigen oder amerikanischen Literatur ganz anders definiert ist. Uns geht es nicht um das Oral History oder um das mündliche Erzählen, sondern zu schauen, was ich eben schon sagte, wie kann eine Ausstellung erzählen? Mit ihren typischen Elementen und Medien. Und wir wollten das tatsächlich funktionalisieren. Also zu sagen, wie du auch in deinem Beitrag geschrieben hast, einen Terminus Technicus draus machen, zu sagen, okay, wir haben hier eine Strategie, die geht bewusst hin und sagt, wir haben hier einen Kommunikationsraum, der ist erstmal nicht narrativ, und wir machen den narrativ. Und damit arbeiten wir sehr stark in unserer Storytelling-Definition mit der Narrativität. Narrativität ist quasi der Grad an Erzählhaftigkeit, sage ich jetzt mal banal. Also wie erzählerisch ist diese Darstellung einer Erzählung? Ist diese Darstellung in dieser Ausstellung? Und das erreiche ich dadurch, diese narrativer zu machen, die Narrativität zu erhöhen, indem ich narrative Elemente einbringe in die Ausstellung. Mhm. Und die haben wir uns zusammengesucht aus verschiedenen Disziplinen, sehr transmedial, vor allem natürlich, also viel natürlich auch aus der Literatur, aber auch aus dem Film, mhm, oder auch Games,
ja,
also Videospiele, wie die damit umgehen und was die schon definiert haben für ihre Art von Storytelling und haben geschaut, okay, wir haben eine Handvoll verschiedener narrativer Elemente.
Mhm. Die haben was sind das für welche?
Vielleicht das ist zum Beispiel eine Transformation. Also wenn, mhm, eine Figur eine Veränderung durchlebt,
ja,
dann ist das ein sehr narratives Element.
Ja.
Das muss nicht jede Erzählung haben, aber das macht es narrativer, mhm, quasi.
Das ist eigentlich ein Urbaustein von,
genau,
von guten Geschichten. Ist
genau.
Die Helden müssen sich verändern.
Genau.
Und im besten Fall, das macht einen guten Roman oder einen guten Film aus, auch die Nebenfiguren. Das, mhm, heißt, im Idealfall macht auch der Bösewicht oder eine Wandlung durch und auch die Nebenrollen und nicht nur, mhm, jetzt ganz plakativ gesagt, die Heldin oder, ja, der Held.
Ja. Ja, oder auch ein Konflikt.
Ja.
Dass es, mhm, da tatsächlich so ein Ereignis am Anfang gibt, was aus der Norm rausfällt, was nicht, mhm, alltäglich ist, sondern es ist, man schafft eine Welt und dann gibt es einen Konflikt und diese Welt ist unterbrochen in einer gewissen Weise. Und die, ja, ProtagonistInnen müssen damit umgehen.
Mhm.
Genau, und dann haben wir eben so ein Sammelsurium an verschiedenen Elementen gehabt und haben die an diese drei Dimensionen, die Sarah eben nannte, Raum, Figur und Plot,
mhm,
ausgerichtet. Da haben wir uns an Friedmann orientiert, der in der Zeit, als wir gearbeitet haben, ein Buch zum transmedialen Erzählen rausgebracht hat. Und
ja,
das hat uns sehr geholfen, übergreifend, disziplinär übergreifend zu schauen, wie Erzählungen realisiert werden können. Und haben, mhm, dann eben angefangen zu schauen, wie kann das in der Ausstellung passieren? Und da wird eben dann der Raum natürlich sehr, sehr ernst genommen.
Mhm.
Aber dann natürlich in dem nächsten Schritt auch die BesucherInnen.
Ja.
Genau. Und unsere Storytelling-Definition sagt eben, hier, wir haben einen nicht-narrativen Kommunikationsraum und die MacherInnen entscheiden sich bewusst, diesen narrativer zu gestalten, mithilfe von Elementen, die sich bewährt haben, machen diese aber dann tatsächlich medienspezifisch auf Ausstellungen bezogen.
Mhm. Okay.
Genau.
Zu Friedmann, vielleicht auch für diejenigen, die das Buch interessiert. Das ist ein, wie ich finde, auch ein sehr, sehr praktisch anwendbares Buch, was sich für nicht nur Ausstellungsmacher eignet, sondern auch diejenigen, die Filme drehen wollen. Das richtet sich an Autorinnen, mhm, Medienmacherinnen und so weiter. Also es ist wirklich ein Handbuch, wie man eigentlich Storytelling-Projekte umsetzen kann im transmedialen Diskurs. Und sehr spannend, weil ich werde es zum Beispiel jetzt auch im nächsten Semester mit Studierenden bearbeiten, wo ich ein Seminar zum Thema transmediales Erzählen habe, wo ich das als eins der Handbücher mit reingebe. Insofern kann ich es nur bestätigen und auch empfehlen alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass, wenn euch das mehr interessiert, wie man es wirklich in die Praxis bringen kann, ihr da schon wirklich ganz, ganz passendes Werk hier zitiert habt. Aber jetzt kommt es ins Doing. Das heißt, ihr habt jetzt gesagt, okay, wir definieren diese drei Elemente für uns, die brauchen wir. Das muss diese hohe Flughöhe, also diese spezielle Narrativität haben. Das ist ja ein Begriff, den ihr auch besonders besetzt.
Also mit der Narrativität haben wir so gearbeitet, dass je mehr narrative Elemente wir in eine Ausstellungserzählung einbringen, desto narrativer ist diese Ausstellung, desto, mhm, höher ist die Narrativität. Da gibt es einen sehr interessanten Aufsatz von Werner Wolf dazu, der, mhm, uns da auch sehr geholfen hat, der quasi schaut, was sind das so für typische Elemente, die ganz klassisch Narrativität herstellen. Und es geht eben darum, um die Wahrnehmbarkeit bei den Rezipierenden nachher. Wie sehr ist diese Darstellung als Erzählung wahrnehmbar für die Menschen, die sie rezipieren?
Mhm.
Das kann natürlich sehr weit davon entfernt sein, von dem, was wir uns als Macherinnen vielleicht überlegt haben, wie narrativ das hier ist. Für viele Menschen, die in eine Ausstellungserzählung gehen, ist es primär erstmal eine Ausstellung und bewegen sich in einer Ausstellung. Wie in einer Ausstellung und denken da vielleicht gar nicht drüber nach, ach, das ist jetzt irgendwie eine Erzählung oder so. Und wenn man es schafft, die Erzählung so zu machen, dass Menschen tatsächlich diese Ausstellung auch als Erzählung nutzen und das verstehen, hier geht es um jemanden, um ein Schicksal oder um eine Handlung, dann habe ich eine sehr hohe Narrativität realisiert.
Okay, also das nehme ich wirklich so als ein Learning mit aus der Arbeit von euch und, mhm, auch aus dem Bericht, aber auch dem, was ihr erzählt, dass es wirklich auf Narrativität ankommt, das heißt einen erhöhten Grad an Erzählungsdichte oder auch ja, diesen sozusagen verschiedenen miteinander übereinander gewebten Erzählungen, die einen Unterschied machen zwischen, da wird irgendwas erzählt und da wird wirklich professionell quasi gelayert oder zumindest darauf geachtet, dass dieser Komplexitätsgrad des Erzählens erreicht wird.
Ja, also das Wichtige ist quasi.
Das war
quasi
sehr kompliziert davon. Entschuldigung. Das geht einfacher.
Das Wichtigste ist, dass es quasi zu verstehen, dass es skalierbar ist. Ja. Also es ist nicht 0 oder 1, es ist nicht Storytelling in der Ausstellung ja oder nein, sondern da gibt es einfach ganz viele verschiedene Grautöne dazwischen. Und viele Ausstellungen nutzen Narration und narrative Elemente. Und es geht für uns eben darum, die Strategie so anzuwenden, dass wir das möglichst diesen Grad sehr hoch treiben und genau, sehr hoch skalieren, die Narrativität. So lässt es sich vielleicht nochmal leichter verstehen.
Absolut, auf jeden Fall besser erklärt als mein Versuch, es zusammenzufassen. okay, jetzt kommen wir in die Ausstellung. Was hat denn die Narrativität mit Pia zu tun und warum habt ihr euch für die Geschichte von Pia entschieden? Und bevor wir dann in der nächsten Folge weitermachen, auch was die Zuschauer eigentlich erleben, die Zuschauerinnen, die durch die Ausstellung gehen und wie sie es erleben, was sie dazu sagen, vielleicht trotzdem kurz erzähl uns, Sarah, vielleicht mal ein paar Sätze zu Pia und was sie erlebt, was so der Grundplot ist, wenn wir es mal so sagen sollen, bevor wir uns dann in der nächsten Folge damit beschäftigen, wie das genau aufgebaut ist, wie das umgesetzt ist und was die Experience der Zuschauerin dann wirklich ist. Warum habt ihr euch für Pia entschieden und was ist die Geschichte von Pia?
Die Ausstellung handelt von Pia, aber auch weitestgehend oder weiterführend um die Arbeit mit Tod und Trauer. Das heißt, das Thema Tod und Trauer stand relativ bald am Anfang auch fest, weil es ein sehr, sehr emotionales Thema ist, aber auch alle von uns betrifft. Also früher oder später werden wir alle mit dem Tod konfrontiert, mit Trauererfahrungen. Und es ist auch ein Thema, über das nicht immer gerne gesprochen wird. Genau, und in unserem Fall haben wir Pia, eine 17-jährige Jugendliche. Also unser Zielpublikum bei der Ausstellung waren auch vor allem Jugendliche, junge Menschen, die jetzt vielleicht auch noch nicht unbedingt so viel Trauererfahrung gemacht haben und sich annähern an das Thema. Genau, und die 17-jährige Pia, die ist eben selbst auch in der Berufsfindungsphase, das merkt man auch an verschiedenen Stellen. Sie ist auch so ein bisschen innerlich zerrissen, weiß nicht, was sie mal später machen soll. Es ist eine große Entscheidung, weil es bestimmt natürlich dann dein Leben auch in gewisser Weise.
Sie ist lost.
Ist lost. sie hat auch so ein bisschen doch Konflikte auch mit ihrem Vater. was auch angedeutet wird und ganz eine sehr, sehr wichtige Vertrauensperson für sie ist ihre Oma Ruth. Ja. Genau, aber die Geschichte quasi um Pia beginnt, die Ausstellung beginnt mit dem Tod von Oma Ruth. Also man wird hineingeworfen oder man begibt sich hinein in Pias emotionalen Zustand in dem Moment, wo sie vom Tod ihrer Oma erfährt. Das heißt, der erste Raum, der ist auch dementsprechend sehr eindrücklich gestaltet. Man befindet sich in Pias Zimmer, aber es ist alles dunkel, es ist düster, der Spiegel ist zerbrochen, die Proportionen stimmen nicht, das ganze Zimmer ist verzerrt, weil Pia auch total ohnmächtig ist durch diese Nachricht, die sie gerade erfahren hat. Also wirklich dieser ganz, ganz heftige Moment der Trauer in dem Moment, wo sie davon erfährt, der drückt sich in diesem Ausstellungsraum aus. In diesem Kapitel der Erzählung, wenn man so will, man beginnt eben mit der Trauererfahrung von Pia und man begleitet dann Pia im Laufe der Ausstellung. Also die Ausstellung ist auch linear aufgebaut, das heißt, man folgt Pia durch die einzelnen Raumabschnitte. Als nächstes begibt sich Pia zusammen mit ihrem Vater in das Pflegeheim, also in das Zimmer, wo ihre Oma auch verstorben ist. Beginnt auch so langsam zu realisieren, okay, es gibt ganz viele Erinnerungsstücke und es riecht auch noch nach der Oma. Also sie ist einfach noch so präsent, auch wenn sie jetzt einfach nicht mehr da ist. Und das ist eben auch super schwierig zu begreifen. Auf einer gewissen Ebene begreift man das ja auch gar nicht in dem Moment. Man versucht es vielleicht kognitiv zu verstehen, aber emotional kann man es in dem Sinne noch nicht begreifen. Und dann geht es weiter in das Bestattungszimmer. Man trifft auf die Bestatterin zusammen mit Pia und ihrem Vater. Und da geht es so um sehr sachliche Dinge auf einmal. Also man muss sich überlegen, okay, welches Essen tischt man auf beim späteren Leichenschmaus oder auch welche Blumen, hätten auch Oma Ruth gefallen. Also es sind ganz viele Dinge, die man auf einmal entscheiden muss. Ja. Und muss irgendwie versuchen, so emotional so viel Abstand zu bekommen, dass man das vollziehen kann, diese Entscheidungen zu treffen. Aha. Ist aber ja immer noch sehr mit der Trauer befasst und lernt dann eben auch die Bestatterin, wie gesagt, kennen. Ein Beruf, der ganz wichtiger Beruf im Umgang mit Tod und Trauer, der sich ja auch darum kümmert oder der versucht auch viel aufzufangen, tatsächlich in der Situation, wo man vielleicht nicht unbedingt so in der Verfassung ist, diese Dinge zu entscheiden. Im Pflegezimmer, das hatte ich gerade noch vergessen, trifft man auch auf den Pfleger, der die Großmutter gepflegt hat, auf Mirko und auf die Ärztin, also auf die
Totenschein ausgefüllt hat.
Genau. Und erfährt somit auch von der Sicht eben der beiden Berufspersonen.
Also da ist der berufliche Kontext, der einem immer begegnet. Ne? Also man hat zwar Pia als Bezugsperson für das Narrativ, aber die Berufe, die mit Tod, Sterben, Krankheit und so zu tun haben, die begegnen einem dann sozusagen als Nebenfiguren in Anführungsstrichen in der Geschichte.
Ja. Und die erzählen, also geben auch Einblicke, erzählen von ihrem Berufsalltag, auch von ihrem Umgang damit, weil es auch viel Emotionsarbeit ist. Nach dem Bestattungsinstitut kommt dann die Trauerfeier und da trifft man wiederum auf eine Person, die das beruflich macht, nämlich Trauerredner. Also der Trauerredner wird in diesem Raum vorgestellt beziehungsweise stellt sich selbst vor, hält die Trauerrede über Oma Ruth. Und dieser Raum ist auch sehr, sehr emotional gestaltet. Also es befinden sich Kerzen in der Ecke, die so ein leichtes Dimmerlicht auch erzeugen. Mhm. Man sieht auch Pia als Großprojektion an der Wand, sieht ihre Trauer, die da wirklich zutage kommt, auch nochmal bewusst, auch in diesem Moment, wo ja sich auch alle zusammenfinden, um gemeinsam zu trauern. Und im darauffolgenden Raum ist dann der Leichenschmaus, der also wirklich sehr konträr zur Trauerfeier steht, weil beim Leichenschmaus, da kommen alle zusammen, um sich zu erinnern und vor allem auch positiv zu erinnern. Also da wird dann auch tatsächlich, also es wird gelacht, weil sich Geschichten erzählt werden von Oma Ruth etc. Man hört die...
Da kommt das soziale Storytelling zum Tragen. Ne?
Genau.
Wenn man das so will, das ist ein sehr, sehr eindrücklicher Moment in der
Trauerarbeit. Ja, und die Ausstellung endet dann wieder in Pias Zimmer, was nun geordneter ist, sehr viel heller, sehr viel freundlicher als zu Beginn. Es ist auch eine gewisse Zeit vergangen, also einige Monate sind quasi vergangen. Und Pia hat jetzt auch einen Ausbildungsplatz als Ergotherapeutin. Also man merkt auch deutlich an der Figur von Pia, dass sie sich gewandelt hat, dass sie in gewisser Weise gereift ist durch diese Trauererfahrung, die sehr zehrend war, aber sie auch ein Stück weit mehr hat reifen lassen. Genau.
Okay, vielen Dank für diesen kleinen Rundgang, den wir noch komplettieren werden, wenn wir uns in der einen Folge mit dem Gestalten der Ausstellung und der Entscheidung, dass es eine fiktionale Figur ist und wie diese Figur umgesetzt wurde mit Film, Text und so weiter. Das werden wir alles dann nochmal ganz in Ruhe behandeln. Aber das war auf jeden Fall, glaube ich, für Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer so ein erster emotionaler und auch geschichtlicher Eindruck. Wofür es eben noch ganz viele andere Quellen gibt. Es gibt ja, wie gesagt, den Bericht und wir werden auch noch ein paar Bilder eben für die es nachschauen wollen, mit reinstellen, auch verlinken. Mhm. Okay, dann machen wir hier vielleicht mal ein kurzes Break für heute, für jetzt. Weil ich jetzt schon so viel mitgenommen und so viel gehört habe, dass ich selber erstmal ein bisschen verarbeiten muss, wo wir dann in der nächsten Folge auch dann ansetzen können. Was ich mitnehme, ist, dass es zwar sehr viel Material zum Storytelling gibt, was auch Ausstellungsmacherinnen und Ausstellungsmacher nutzen können. Ich selber kenne das aus meiner eigenen Arbeit mit Museen, dass es da schon auch ja, viel gibt, auf das man sich beziehen kann, aber was wirklich gefehlt habt und was ja wirklich eure Leistung ist und auch noch sein wird, auch in dem Konferenzbericht, das habe ich jetzt gar nicht, oder haben wir gar nicht erwähnt, es gab eine Konferenz dazu, wo dem nächsten Sammelband erscheint, wo auch da nochmal zusätzliche Ergebnisse zu dem Forschungsbericht ergänzt werden, dass es tatsächlich so eine Art Handbuch gefehlt hat, wie man das wirklich anpacken kann. Das heißt, wie man sich nicht einfach nur durch Literatur durchlesen kann, jeder wie er mag, sondern dass man es wirklich mal fürs Doing erstmal grundsätzlich erforscht und dann eben auch mal wirklich testet. Und das Testen, das habt ihr gemacht mit dieser Ausstellung, habt euch da ganz bewusst für das Thema Tod entschieden, weil es eben so viel Emotionales freisetzt, weil es das Kontingenzerlebnis überhaupt ist, also was uns vielleicht am meisten prägt. Wo auch alle Kulturen ihre Erzählungen zu haben, wie geht man mit Tod um? Das ist sozusagen der kulturelle Aspekt des Storytelling, der sehr stark bei dem Thema vorkommt. Und vor allem, weil es, glaube ich, auch keinen, der in die Ausstellung geht, kalt lässt, oder? Habt ihr das Erlebnis gemacht, dass Leute so gar nicht berührt haben? So als Cliffhanger vielleicht zur Folge, wo wir uns gleich mit den Zuschauern.
Also ich glaube, so gar nicht. Ist natürlich, also wir haben natürlich jetzt auch nur eine Handvoll Menschen sehr, sehr intensiv begleitet. Das heißt, ich kann jetzt leider nicht für die Allgemeinheit unserer BesucherInnen sprechen, aber ich glaube, so gar nicht ist nicht vorgekommen. Also, dass das einen wirklich komplett kalt gelassen hat. Es gab aber durchaus bewusste Distanzierungen davon, dass man sich in dem Moment nicht damit beschäftigen möchte. Genau, ja.
Weil das ja auch eher ein Zeichen
der Emotionalisierung ist. Dafür, dass es einen überhaupt nicht kalt gelassen hat, tatsächlich. Ja, nein, das stimmt.
Ja.
Also Empathie spielt ja eine große Rolle, auch nicht nur bei der Narrativität, sondern auch bei der Wirkung von Storytelling.
Es gab ein Kind, was tatsächlich nicht so viel Interesse für das Thema hatte. Der war aber auch noch sehr klein. Ja. Es hat mehr sein Stofftier geschmissen. Aber
okay. Ja, vielen Dank. Dann machen wir hier den ersten Cut. Und in der nächsten Folge wird es darum geht tatsächlich, diese Wirkung zu uns anzuschauen. Ihr habt das ja sehr umfangreich analysiert und erforscht und befragt und mit verschiedenen Methoden getestet. Und in der nächsten Folge werden wir uns auch, damit steigen wir dann ein, mit euren Lieblingsbüchern beschäftigen, die ihr zum Thema Storytelling mitgebracht habt. So als kleine Lektüreempfehlung. Das muss gar nicht jetzt zum Thema Wirkungsforschung und qualitative Sozialforschung sein, sondern da lassen wir uns überraschen, was ihr uns da mitgebracht habt. Insofern ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein durften, dass ihr so viel Wissen und auch Herzblut geteilt habt. Und wir sehen uns, hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Und auch nochmal hier der Hinweis für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die es schauen oder hören, wie gesagt, in den Shownotes und unter den Videos findet ihr ganz viel Material noch. Ihr findet Lektüre, die Literatur, die wir besprochen haben, verlinkt, aber auch nochmal das eine oder andere, den Link, wo ihr nochmal nachschauen könnt für das, was euch so interessiert hat. Insofern viel Spaß und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss.
Tschüss.